Podcast Zoo im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen zum DASU Podcast. Mein Name ist Carina Filusch, ich bin Datenschutzanwältin und einmal im Monat spreche ich mit einer Expertin oder einem Experten über das Thema Datensouveränität, abgekürzt DASU. Heute spreche ich mit Dr. Lea Stegemann. Sie ist Rechtsanwältin und arbeitet bei der Kanzlei Nöhr hier in Berlin und vertritt dort vor allem Unternehmen bei Schadensersatzklagen. Und sie ist auch Lehrbeauftragte für Zivilprozessrecht an der Business and Law School in Berlin. Lea hat zum Thema Schadensersatzanspruch promoviert. Deshalb ist sie die absolute Expertin für das Thema. Ich habe mir das Thema sehr gewünscht, denn manchmal habe ich Mandantinnen oder Mandanten, die mit dem Wunsch zu mir kommen, einen sehr hohen Schadensersatzanspruch infolge eines Datenschutzverstoßes einzuklagen. Das geht dann teilweise in mehrere 10.000 Euro, die dort eingeklagt werden wollen. Ich möchte heute mit Lea darüber sprechen, wie die Chancen stehen, so eine Summe zu bekommen, ob das überhaupt realistisch ist, welche Voraussetzungen es gibt und so weiter. Dazu sei gesagt, dass ich oft Verbraucherinnen und Verbraucher vertrete und Lea auf der Unternehmensseite oft steht. Deswegen ist es eine sehr interessante Perspektive. Liebe Lea, vielleicht könntest du dieses Thema erstmal für uns einordnen. Wie kann man das Thema Schadensersatzanspruch im Kontext des Datenschutzrechts sehen?
Vielen Dank, Carina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir zum immateriellen Schadensersatz zu sprechen, weil es mein Lieblingsthema ist. Der Schaden im Datenschutzrecht wird anders verstanden, als wir das ursprünglich in Deutschland verstanden haben. Nach der DSGVO werden grundsätzlich alle materiellen und immateriellen Schäden ersetzt, die durch einen Datenschutzverstoß entstehen. Materiell meint alles das, was wirtschaftlich messbar ist, und immateriell ist das Gegenstück dazu. Immateriell ist natürlich naturgemäß viel schwerer zu fassen und immateriell wird auch unionsrechtskonform verstanden. Das heißt, wir haben einen eigenen europäischen immateriellen Schadensbegriff. Und das macht es so kompliziert, aber auch so interessant. Und um dir direkt mal so ein paar Beispiele zu geben, was immateriell sein kann, da wird diskutiert, ob Ängste und Sorgen, die betroffene Personen wegen eines Datenschutzverstoßes erlitten haben, immaterielle Schäden sind. Oder zum Beispiel auch der Kontrollverlust über Daten.
Was ist denn jetzt, wenn ich Daten irgendwo bei einem Dienstleister habe und der Dienstleister kann mir nicht so richtig Auskunft geben über meine Daten und ich habe jetzt Angst, dass ich die Kontrolle über die Daten verliere? So könnte ja zum Beispiel eine Situation aussehen. Oder ich habe Angst, dass die Daten irgendwo verloren gegangen sind oder die an eine unberechtigte Person gegangen sind und ich daraus schwere Folgen erfahren könnte. Wie kann ich das dann beweisen, dass ich wirklich Angst habe oder dass ich die Kontrolle über meine Daten verloren habe?
Ja, also Ängste und Sorgen sind natürlich schwierig nachzuweisen. Das sind ja innere Empfindungen, die du hattest. Was Gerichte üblicherweise machen, wenn Klägerinnen oder Kläger vortragen, dass die Ängste oder Sorgen erlitten haben, sie laden die betroffenen Personen erstmal zur mündlichen Verhandlung ein und die Personen müssen dann darstellen, wie sie die Situation erlebt haben. Und dann kann der Richter oder die Richterin erstmal einen Eindruck darüber gewinnen, ob es plausibel ist, dass du jetzt in dem Fall dich tatsächlich so gefühlt hast, wie du es vorgibst, getan zu haben.
Und wie können andere Schäden nachgewiesen werden? Wie sind da die Beweisanforderungen?
Es stellen sich alle möglichen Fragen rund um den Kontrollverlust. Ist er überhaupt ein Schaden? Was ist der Kontrollverlust? Und dann muss man ihn natürlich auch noch beweisen. Das heißt, es sind einige Hürden, über die ein Kläger oder eine Klägerin springen muss. Aber in einem Einzelfall hat der BGH jetzt einen Kontrollverlust bejaht. Das war ein Fall, in dem die betroffene Person nachweisen konnte, dass sie die Kontrolle über ihre Handynummer verloren hat, weil sie normalerweise die Handynummer nur bewusst und zielgerichtet an bestimmte Personen herausgegeben hat und die Handynummer dann durch den streitgegenständlichen Vorfall im Internet veröffentlicht worden ist. Und die Differenz zwischen, ich habe die Handynummer eigentlich nur ein paar ausgewählten Personen gegeben und sie steht jetzt offen im Internet, Das hat der BGH als Kontrollverlust bejaht.
Mit wie viel Schadensersatz können solche Personen dann rechnen? Wie viel würden die dann bekommen, in Euro bemessen? Ist es so viel, wie man sich das vielleicht manchmal wünscht als Verbraucherin? Oder ist es dann überraschend wenig?
Es kommt total darauf an, was konkret bei der betroffenen Person vorgefallen ist und welche Nachteile sie erlitten hat. Und in dem Fall von dem Kontrollverlust über die Handynummer als Schaden hat der BGH entschieden, dass er Zweifel hat, dass Schadensersatzbeträge im einstelligen Bereich zulässig sind. Alles darüber ist grundsätzlich möglich, jetzt nach Auffassung des BGH. Er hat gesagt, es sprechen keine Rechtsgründe dagegen, den Anspruch mit 100 Euro zu bemessen. Das ist jetzt also erstmal eine Zahl, die im Raum ist. Das ist natürlich nicht das einzige Urteil. Es gibt schon viele hunderte Urteile, die auch in den letzten Jahren veröffentlicht worden sind und die ganz unterschiedliche Schadensersatzbeträge ausgeworfen haben. Also es gab durchaus Situationen, in denen der Nachteil für die betroffene Person schwerwiegender war und deswegen auch höhere Summen in Betracht kommen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass auch Schadensersatzbeträge im zweistelligen Bereich realistisch sind. Und das ist ja nicht unbedingt das, was sich manche Verbraucherinnen oder Verbraucher möglicherweise erhoffen.
Vor allem, weil der Aufwand eines Klageverfahrens enorm aufwendig ist. Man erhebt die Klage entweder alleine oder spätestens in zweiter Instanz braucht man dann oft eine Anwältin oder einen Anwalt, weil dann Anwaltszwang vor Gericht herrscht ab dem Landgericht.
Ja, es fallen Gerichtskosten an, die man auch erstmal vorstrecken muss. Man trägt das Prozesskostenrisiko. Das ist alles nicht ohne.
Wenn man dann natürlich die 100 Euro gewinnt, dann kriegt man das womöglich vom Gegner erstattet. Also wenn man jetzt im Zivilprozess ist, im arbeitsrechtlichen Prozess sieht es ja so aus, dass jeder und jede seine Kosten selber trägt. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, weil es gibt ja auch oft Schadensersatzklagen so im Arbeitnehmerinnenverhältnis. Da können ja auch durchaus Daten verloren gehen oder andere Datenschutzverstöße eintreten. Das muss man sich dann leider überlegen. Und oft ist es natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, dann die Beweisfrage, die dann oft nicht glückt, weil man diesen Konnex nicht hinbekommt zwischen der Angst, die man womöglich noch beweisen kann. Vielleicht hat man ein psychologisches Gutachten, aber dass man diese Verbindung herstellt zwischen dieser Angst ist durch den Kontrollverlust entstanden. Also es sind hochkomplizierte Fragen, die man da dann immer klären muss.
Ja, absolut.
Wir könnten uns ja vielleicht mal angucken, wie das anderswo in Europa gemacht wird. Wir haben uns ja jetzt angeguckt, wie das in Deutschland gemacht wird. Du bist im guten Kontakt oder du kennst dich sehr gut aus mit der aktuellen Entwicklung in den Niederlanden zum Thema Schadensersatz. Wie sieht es denn da aus? Machen die Niederländer das komplett anders? Sind die da erfolgreicher im Einklagen von richtig hohen Schadensersatzsummen?
Die Entwicklungen in den Niederlanden sind vor allem deswegen interessant, weil es in den Niederlanden mehrere große Sammelklagen gibt. In den Niederlanden ist es so, dass gewisse Einrichtungen für alle Personen, die in den Niederlanden sind, eine Klage erheben können, potenziell, wenn sie betroffen sind. Und es gibt natürlich einige Vorfälle, die einfach einen großen Teil der Bevölkerung betreffen. Ich kann mal ein paar Beispiele nennen gleich. Und diese Art von Klagen, wo einfach gesammelt hunderte Millionen Leute zusammenklagen, die haben natürlich eine ganz andere Wucht gegenüber Unternehmen. Und deswegen ist es spannend. Den ersten Fall, den ich gerne vorstellen möchte, das ist eine Stiftung, die verklagt den Staat, die Niederlande. Und sie stützen sich auf folgenden Sachverhalt. In der Presse wurde berichtet, dass das Gesundheitsamt während der Corona-Pandemie Menschen getestet und geimpft hat und die entsprechenden Daten in einem Datensatz gesammelt hat und gewissen Personen, die Zugang zu diesem Datensatz brauchten, Zugang gegeben hat. Und dass möglicherweise, so sagt es jetzt die Presse, dieser Datensatz dann unberechtigterweise ganz oder teilweise heruntergeladen wurde und möglicherweise auch irgendwo veröffentlicht wurde. Worst-Case-Szenario wäre, dass 6,5 Millionen Menschen in den Niederlanden davon betroffen wären und dass Gesundheitsdaten betroffen wären, nämlich die Frage, hat sich die Person testen lassen? Wenn ja, wo, mit welchem Ergebnis? Name und Adresse, also sensible Daten. Die Stiftung hat nun geklagt auf Schadensersatz für diese 6,5 Millionen Menschen. Es konnte festgestellt werden von der Polizei, dass zumindest bei einem kleineren Anteil von Personen, das waren irgendwie 1370 Personen ungefähr, dass von den Personen tatsächlich die Daten runtergeladen worden sind, unberechtigterweise und an Dritte weitergegeben worden sind. Bei den anderen Personen konnte man das nicht feststellen. Und jetzt hat erstmal auf der ersten Stufe das erstinstanzliche Gericht diese Klage abgewiesen als unzulässig. In den Niederlanden prüfen Gerichte in der Zulässigkeit auch schon, ob die Klage offensichtlich unbegründet ist. Also sortiert so ein paar Klagen aus, von denen sie von vornherein keine großen Erfolgsaussichten sehen. Und das haben sie jetzt in diesem Fall angenommen. Sie haben gesagt, man könnte eben nicht nachweisen, dass tatsächlich von allen Personen die Daten betroffen und in falsche Hände geraten worden sind. Und es würde auch nicht ausreichen, dass sich die Personen davor fürchten würden, dass es passiert sei, weil dann hätten sie nur Angst davor, dass es möglicherweise eine Verletzung gegeben hat. Aber diese Angst folgt nicht aus der Verletzung. Also es ist ein bisschen, sag ich mal, dogmatische Argumentation. Mal sehen, ob dieses Urteil hält. Die Stiftung hat Berufung dagegen eingelegt. Und ich finde, dieser Fall zeigt, wo es potenziell hingehen kann. Also es kann Konstellationen geben, in denen einfach ein großer Anteil der Bevölkerung betroffen ist von Datenschutzverstößen und ja, ein Unternehmen oder ein Staat danach verklagt. Das war übrigens nicht der einzige Fall, der so ist. Auch einem EuGH-Urteil liegt ein solcher Fall zugrunde. Und wenn man das mal zu Ende denkt oder sich vorstellt, dass diese Klage am Ende Erfolg hat, jetzt in dem Fall die Niederlanden also 6,5 Millionen Menschen Geld auszahlen muss, dann kann man erkennen, zu welchen doch absurden Ergebnissen das am Ende führen kann. Also insofern fand ich diesen Fall interessant, weil er so groß war. Es gibt auch einen Fall, der relativ parallel ist. Da haben zwei Stiftungen eine Klage gegen Google erhoben, weil Google angeblich auf Android-Handys personenbezogene Daten in unrechtmäßiger Art und Weise gesammelt und verarbeitet hat. Von dieser Klage wären jetzt, ich glaube, knapp 15 Millionen Niederländerinnen und Niederländer betroffen, die da möglicherweise Schadensersatz geltend machen können. Google wehrt sich gegen die Klage und sagt, das sei falsch dargestellt worden, die Art der Datenverarbeitung. Jetzt vor zwei Wochen hat das erstinstanzliche Gericht diese Klage erstmal als zulässig erachtet. Das heißt, dieses Verfahren geht jetzt weiter. Und da sind natürlich jetzt viele Milliarden Euro streitgegenständlich.
Nur zur Klarstellung, ist es dann so, dass diese 6,5 bzw. 14 Millionen Menschen dann alle klagen in der Sammelklage oder nur die, die sich bei der Stiftung melden?
In den Niederlanden ist es so, dass die Stiftungen für alle in den Niederlanden ansässige Personen klagen können. Die Personen müssen sich nicht extra anmelden. Sie können allerdings erklären, dass sie nicht an der Klage teilnehmen wollen. Das nennt man einen sogenannten Opt-out-Mechanismus. In Deutschland ist das anders. Da müssen sich die Personen zu der Klage anmelden. Und das machen natürlich bei weitem nicht so viele, wie betroffen sind.
Das macht dann natürlich auch den Unterschied aus. Du hast vorhin das Wort Wucht, glaube ich, benutzt. Na, das macht natürlich einen ganz großen Unterschied aus, ob da ein paar Millionen Leute klagen oder nicht. Ist in Deutschland das überhaupt möglich, dass es Sammelklagen gibt im Datenschutz? Also, dass eine Vereinigung für eine Gruppe von Menschen klagt? Oder muss man sich dann einfach als mehrere Kläger zusammentun und eine Streitgemeinschaft bilden? Wie läuft das bei uns in Deutschland?
In Deutschland gibt es auch Sammelklagen, also Verbandsklagen heißt das bei uns. Und es gibt im Datenschutzbereich auch die erste Verbandsklage, die Musterfeststellungsklage vom VZBV, die im Dezember letzten Jahres eingereicht worden ist. Bei der Klage müssen sich die betroffenen Personen, wie gesagt, anmelden. Parallel gibt es dazu auch das, was du ansprichst, Klägergemeinschaften oder bestimmte andere Formen, private Rechtsdienstleister bieten die Rechtsdurchsetzung auch gesammelt an. Sie lassen sich dann entweder die Ansprüche abtreten oder sie schließen mehrere Personen in eine subjektive Klagehäufung zusammen. Also da gibt es mehrere verschiedene Wege. Allen ist aber gemein, dass die Personen sich bewusst dafür entscheiden müssen und sich anmelden müssen.
Worin geht es in der Verbandsklage, die im Dezember eingereicht wurde?
Da geht es um den Scraping-Fall. also den Vorfall bei Facebook, zu dem im November auch das Bundesgerichtshofsurteil ergangen ist.
Von dem du gerade gesprochen hast, wo 100 Euro anerkannt wurden. Oder? Das meinst du?
Genau, also es wurden noch nicht direkt 100 Euro anerkannt, sondern der BGH hat nur gesagt, dagegen spräche jetzt aus Rechtssicht nichts. Die unterinstanzlichen Gerichte müssen sich jetzt am Ende entscheiden, welchen Betrag sie zusprechen werden. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie einen Betrag in der Größenordnung wählen werden.
Was denkst du, wie die künftige Entwicklung aussieht? Zunächst erstmal vielleicht in den Niederlanden, weil wir darüber ausführlich gesprochen haben. Gibt es da schon Anzeichen, wie das weitergehen könnte?
Also ich glaube, die Entwicklung in den Niederlanden wird jetzt maßgeblich vorangetrieben durch die Sammelklagen, die dort anhängig sind. Es wird sicherlich einige Jahre dauern, bis die durchentschieden sind. Da werden sich sicherlich auch verschiedene Instanzen mit beschäftigen. Möglicherweise gibt es nochmal Vorlagefragen zum EuGH. Und insofern ist es genauso wie in Deutschland, sich natürlich die Rechtsprechung weiterentwickeln wird. Und da werden sich alle Gerichte in Deutschland voraussichtlich an die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs richten. Also insgesamt wird sich die Rechtsprechung in Europa vermutlich aneinander angleichen.
Genau, du hast gerade Vorlagefrage gesagt. Das ist immer dann der Fall, wenn wir bei dem letztinstanzlichen Gericht sind und dieses Gericht sich unschlüssig ist oder unsicher ist zumindest, wie eine rechtliche Frage zu bewerten ist, weil Datenschutz ist ja Europarecht. Und du hast es gerade gesagt, es muss einheitlich in Europa sein. Von daher kann so eine Vorlagefrage formuliert werden, in der dann formuliert wird, müssen wir den Schadensersatz so oder so sehen? Und dann beantwortet der EuGH diese Frage, sodass alle Gerichte in Europa dann einheitlich entscheiden könnten. Ich muss sagen, ich finde das ganz attraktiv, was die Niederländer sich überlegt haben mit den Stiftungen, die dann klagen, weil es sonst oft ein Kampf David gegen Goliath ist. Also man hat die kleine Verbraucherin, den Kleinverbraucher gegen einen großen Konzern, zum Beispiel Google. Du hast ja gerade das Beispiel genannt. Und dort ist es ja schon schwierig, alleine irgendwas zu beweisen, weil man schon gar keinen Einblick hat in die ganze Infrastruktur dieses großen Unternehmens und das Unternehmen wahrscheinlich eher mauern wird, als alles offenzulegen. Und das sind dann natürlich immer schwierige Konstellationen. Ich bin oft ja auf der anderen Seite, also auf der Verbraucherinnenseite. Du bist eher auf der Unternehmensseite. Von daher stehen wir uns vielleicht mal irgendwann gegenüber vor Gericht, wer weiß.
Ja. Aber das gibt doch vielleicht Anlass, dass wir auch noch mal darüber sprechen, wer denn den Verstoß nachzuweisen hat oder die anderen Tatbestandsvoraussetzungen.
Gerne.
Zur ersten Tatbestandsvoraussetzung zum Verstoß. Die betroffene Person muss grundsätzlich nachweisen, dass ein Verstoß vorliegt. Und wie du gerade auch schon richtig sagtest, ist das natürlich oft schwer für Personen, weil sie keinen Einblick darin haben, was in dem Unternehmen passiert. Nun hat der EuGH entschieden, dass es zum Beispiel in Fällen, in denen es ein Datenleck gab, genügt, dass die betroffene Person zeigen kann, es gab dieses Datenleck. Und dann wiederum trifft das Unternehmen eine Rechenschaftspflicht. Das Unternehmen muss dann wiederum nachweisen, dass es geeignete Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, um so ein Datenleck zu verhindern. Und wenn ein Unternehmen das nicht nachweisen kann, dass sie ausreichende Sicherheitsmaßnahmen geleistet haben vorher, dann steht damit der Verstoß gegen die Verordnung fest. Also insofern müssen die Anspruchsteller nicht selbst komplett alles nachweisen, wie es zu dem Verstoß gekommen ist. Das ist eine gewisse Hilfestellung.
Und der EuGH hat sogar entschieden, dass es reichen könnte, wenn alleine die Möglichkeit bestünde, dass eine dritte Person auf diese Daten zugreift.
Genau, also auch Unternehmen sind ja grundsätzlich verpflichtet, Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, die vor unberechtigten Zugriffen Dritter schützen. Also die Tatsache, dass ein Dritter zugegriffen hat, reicht dann nicht aus, dass das Unternehmen überhaupt keine Schuld trifft, sondern sie müssen eben genau das verhindern. Ja, dann gibt es den kausalen Schaden. Den müssen die betroffenen Personen nachweisen. Und das Verschulden, da muss wiederum das Unternehmen nachweisen, also um sich von der Haftung zu befreien, muss es nachweisen, dass es in keinerlei Weise verantwortlich ist für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist. Wenn das Unternehmen das nicht nachweisen kann, dann gilt der Verstoß als verschuldet.
Leider sagt meine Erfahrung, dass an dem Punkt kausaler Schaden, dass hier oft die Klagen leider dran scheitern. Diese Kausalität zu beweisen, ist echt unglaublich schwierig. Das ist für Verbraucherinnen und Verbraucher total traurig, für Unternehmen dann natürlich gut, ne? Weil das genau der Knackpunkt oft in Klagen ist.
Ja. Total. Da kann ich vielleicht auch nochmal eine interessante Rechtsprechungsstatistik mit dir und den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Ich habe mit meinem Kollegen Jakob Horn, viele Grüße, wir haben alle Urteile ausgewertet, die bis August 2023 zum Thema Schadensersatz veröffentlicht worden sind. Das sind leider nicht alle Urteile. Gerichte sind zurückhaltend, Urteile zu veröffentlichen. Aber wir hatten eben einen Datenschatz von ungefähr 250 Urteilen. Und daraus hat sich ergeben, dass tatsächlich 80% der Klagen abgewiesen worden sind. Und zwar hauptsächlich mit der Begründung, dass entweder kein Verstoß vorlag oder eben, wie du sagtest, kein kausaler Schaden nachgewiesen werden konnte. Daher würde ich sagen, deine Erfahrung deckt sich da mit dem, was wir insgesamt aus der Rechtsprechung lesen konnten. Es ist schwierig für Personen dann den Anspruch auch zu begründen.
Habt ihr das irgendwo veröffentlicht, eure Recherche?
Ja, das haben wir veröffentlicht.
Kann man das verlinken in den Shownotes?
Ich glaube, wir haben es in einem Buch veröffentlicht.
Ah.
Ich könnte die Fundstelle zu dem Buch nennen.
Ja, gerne. Das würde bestimmt helfen, falls das jemand nachlesen möchte. Es gibt ja auch durchaus Verbraucherinnen und Verbraucher, die die erste Instanz selber führen. Und die kommen dann später, wie ich schon sagte, zur Anwältin, zum Anwalt. Die möchten sich vielleicht mal einlesen oder vielleicht hört das eine Kollegin oder ein Kollege und möchte das sich genauer angucken. Dann wäre das total toll. Vielen lieben Dank, dass ihr da so viel Kraft reingesteckt habt in die Recherche. Was denkst du, wie ist die Tendenz grundsätzlich? Denkst du, es wird künftig höhere Schadensersatzansprüche geben oder eher nicht so?
Also es gibt zwei Entwicklungen, die ich vermute. Ich glaube, dass die Entscheidung des BGH, dass allein der Kontrollverlust ein Schaden ist, dazu führen könnte, dass mehr Gerichte einen Schaden annehmen werden, weil diese Form des Schadens möglicherweise leichter nachzuweisen ist als Ängste und Sorgen. Deswegen glaube ich, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit von Klagen höher wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die durchschnittlich zugesprochene Schadensersatzsumme eher sinken wird. Dadurch, dass der BGH jetzt doch einen, sage ich mal, relativ tiefen Anker gesetzt hat, der aus meiner Sicht richtig ist, aber der eben dann bei etwa 10 Euro beginnt. Das ist jetzt was anderes als das, was in den letzten Jahren durchschnittlich zugesprochen worden ist. Und das ist jetzt auch ein Ergebnis unserer Statistik. Bei den 20% der Klagen, die stattgegeben worden sind, haben ordentliche Gerichte im Durchschnitt 3.500 Euro zugesprochen. Der Median lag etwas tiefer. Aber es zeigt, dass Gerichte früher, auch wenn sie dann einen Schaden angenommen waren, sage ich mal, relativ schnell bereit waren, da auch höhere Summen für zuzusprechen. Und ich glaube, dass sich Gerichte in der Zukunft anschauen werden, wie breit die Bandbreite an möglichen Schäden tatsächlich ist. Und die beginnt wahrscheinlich beim Kontrollverlust über ein weniger sensibles Datum. Und nach oben hin kann es natürlich auch wesentlich schwerere Benachteiligungen oder Nachteile für Personen geben. Also ich meine, ein Datenschutzverstoß ist ja potenziell auch geeignet, ich sage mal, das Leben von Personen ziemlich stark negativ zu beeinflussen. Ja, dass sie möglicherweise auch ihr Ruf oder ihr Ansehen in der Gesellschaft stark geschädigt wird. Ja, also wenn irgendwelche intimen Informationen von ihnen veröffentlicht werden. Und also diese sehr schlimmen möglichen Folgen, die müssen ja auch irgendwie angemessen abgebildet werden können. Und deswegen glaube ich, dass Gerichte in der Zukunft einfach die Bandbreite weiterziehen und dass wir sehr niedrige, aber dann eben auch höhere Ansprüche sehen, wobei wahrscheinlich die geringen Schäden die sind, die so in der Masse üblicherweise ausgelöst werden.
Danke, dass du das nochmal so differenziert dargestellt hast mit der Höhe, denn tatsächlich ist es natürlich potenziell möglich, dass eine Person durch ein Datenleck zum Beispiel einen sehr, sehr, sehr schlimmen Schaden im Leben erfährt. Zum Beispiel denken wir an Stalker. Wir hatten gerade von einer Telefonnummer gesprochen, die sonst keinem weitergegeben wird, die jetzt aber irgendwie im Internet mit Namen veröffentlicht wurde. Und das vielleicht noch nicht mal im Darknet, sondern im frei zugänglichen Internet. Das ist in so einem Stalking-Fall natürlich sehr brisant. Also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Konstellationen, die ich auch in meinem Arbeitsalltag habe. Zum Beispiel eine Mutter, die das Sorgerecht verloren hat für ihre Tochter, weil zum Beispiel unzulässig irgendwelche Daten weitergegeben wurden und die Mutter in ein ganz schlechtes Licht gestellt haben und sich später aber herausgestellt hatte, dass diese Informationen nicht korrekt waren. Also all sowas kann wirklich eintreten und das sind ja oft Sachen, die man nicht in Geld bemessen kann. Du hast ja über den immateriellen Schadensersatz promoviert. Es ist also keine Kfz-Werkstattrechnung, die man dann einfach wieder zurückzahlen kann, sondern etwas, was ganz schwer zu bemessen ist. Und das finde ich gut, dass du es nochmal so differenziert hast, dass es zwischen 10 Euro und weiß ich nicht wie viel Euro womöglich angemessen sein kann, es mal höher zu entscheiden. Was denkst du denn, woher kommt denn diese Erwartung von einigen Personen, dass sie jetzt glauben, unglaublich viel Geld bekommen zu können durch so eine Schadensersatzklage?
Also ich nehme an, dass viele Personen sich da auf Informationen stützen, die ihnen von Klägerkanzleien versprochen werden. Ich habe viel Werbung selbst gesehen, in denen Kanzleien versprechen, dass sie für relativ geringe Benachteiligungen 5.000 Euro erstreiten können. Also irgendwie diese Zahl 5.000 Euro, die kursiert viel, würde ich sagen. Und es würde mich nicht wundern, wenn Personen darauf ihre Hoffnung stützen. Es ist aber nicht realistisch.
Was für typische Fehler können denn betroffene Personen machen und wie können sie vermeiden, bevor sie so einen Prozess anstreben?
Also mein erster Tipp wäre, dass die betroffenen Personen sich erstmal einen Überblick darüber verschaffen, was überhaupt für sie konkret passiert ist. Sie können ja Auskunft beim Unternehmen verlangen. Sie können selbst mal prüfen, ob diese Daten, die möglicherweise rechtswidrig verarbeitet worden sind in dem konkreten Fall, ob das Daten sind, mit denen sie sonst üblicherweise vorsichtig umgehen oder ob das Daten sind, die ohnehin schon bei x verschiedenen Datenlecks betroffen worden sind. Das heißt, erstmal für sich selbst den Sachverhalt aufklären. Und der nächste Tipp wäre, für sich selbst die Entscheidung zu treffen, welche Form des Schadens man geltend machen möchte. Man kann geltend machen, dass man Ängste und Befürchtungen erlitten hat. Man sollte sich dann aber im Klaren sein, dass man das auch vor Gericht vertreten können muss. Ich hatte das eingangs schon gesagt, dass Personen dann auch zu der mündlichen Verhandlung geladen werden und dann auch mitunter ein strenges Kreuzverhör genommen werden vom Gericht und von der Gegenseite. Das sollte man machen, wenn man selbst meint, dass man tatsächlich diese Ängste erlitten hat. Also wenn man selbst weiß, dass es eine Lüge ist, dann ist das nichts, womit man vor Gericht ziehen sollte. Dann kann man sich natürlich auf andere Schadensformen stützen. Das ist auch eine Entscheidung, die man treffen sollte und die man dann auch mit dem Rechtsanwalt oder der Rechtsanwältin besprechen sollte, bevor man eine Klage erhebt.
Man sollte vielleicht auch nochmal gucken, ob man Dokumente hat, die hilfreich sind, die rausrecherchieren, wenn man sich entscheidet, zu einer Anwältin oder einem Anwalt zu gehen. Und man sollte vielleicht auch gucken, ob man das selber führen möchte, zumindest in erster Instanz, oder ob man das direkt, weil es zu emotional ist. Es gibt ja auch durchaus Fälle, die einfach so emotional sind, dass es besser ist, denen die Hände einer fachkundigen Person zu geben. Und dann kann man sich so ein bisschen zurücklehnen und weiß, dass eine andere Person das für einen schon führt. Also das sind auch Fragen. Ich habe durchaus Mandanten erlebt, die erste Instanz ganz fantastisch geführt haben und war ganz beeindruckt davon, wie die sich da so reingefuchst haben. Also das ist natürlich auch immer eine Frage, die man sich stellen kann. Traue ich mir das zu oder möchte ich dabei Hilfe haben? Wir haben jetzt schon darüber geredet, was für Schäden es gibt, aber vielleicht noch mal konkret aussprechen, was für Datenschutzverstöße überhaupt im Raum stehen. Jetzt hatten wir Scraping-Fälle genannt. Kannst du da vielleicht noch mal so ein paar Beispiele nennen, in welchen Situationen man darüber nachdenken könnte, dass man vielleicht Schadensersatz bekommt oder vielleicht nicht bekommt?
Ja, also ich würde sagen, so eine typische Konstellation, in denen betroffene Personen Schadensersatz fordern, sind natürlich einerseits Datenleckfälle, also da, wo bekannt wird, dass Hacker auf Daten zugegriffen haben. Aber das ist definitiv nicht abschließend. Typisch wäre auch, dass man von einem Unternehmen verlangt, dass die Daten gelöscht werden und das Unternehmen dieser Löschung unrechtmäßigerweise nicht nachkommt. Es ist auch möglich, dass Unternehmen Daten zu Unrecht in ein Drittland übermitteln oder sonst anders rechtswidrig verarbeiten. Also prinzipiell ist da dem möglichen Datenschutzverstoß keine Grenzen gesetzt. Das können verschiedene Verstöße sein.
Du hast die Auskunft erwähnt zur Vorbereitung der Klage. Das finde ich richtig gut, den Vorschlag. Erstmal eine Artikel 15 Auskunft, also beim Unternehmen anzufragen, welche Daten verarbeitet ihr überhaupt über mich? Habt ihr die weitergegeben oder was sind eure Quellen für die Daten? Und wenn dieses Unternehmen nicht antwortet, kann man prinzipiell überlegen, das einzuklagen und womöglich auch versuchen, Schadensersatz für diese verspätete Auskunft zu verlangen, wobei das auch mittlerweile entschieden wurde, dass da Schadensersatz nicht so aussichtsreich ist. Aber zumindest kann man diese Auskunft schon mal einklagen. Das ist ja auch schon mal gut, dass man die Info wenigstens bekommt.
Ja, also es gab mal Rechtsprechung vor allem von den Arbeitsgerichten, die da sehr großzügig waren und ich glaube 500 Euro pro Monat nicht erteilte Auskunft.
Genau, und ab dem dritten Monat dann 1.000 Euro sogar. Ja, da sind dann tatsächlich so 30, 40, 50.000 Euro teilweise zustande gekommen, ja.
Und jetzt haben wir eben das Urteil vom EuG erstmal, noch nicht vom EuGH, aber der gesagt hat alleine, die verspätete Auskunft ist noch kein Schaden. Genau, das war ja die Urteile jetzt, die du angesprochen hast.
Ja, das wird sehr, sehr spannend zu gucken, wie das dann natürlich in ganz Europa angewendet wird, na, ob das jetzt wirklich wegfällt oder nicht. Auf jeden Fall gibt es schon mal einen Indiz, dass es in die Richtung geht, dass man da eher keinen Schadensersatz bekommt. Also mal schauen, wie sich das so entwickelt. Lass uns doch zu der Frage übergehen, was bedeutet DASU, also Datensouveränität, für dich persönlich?
Für mich persönlich bedeutet Datensouveränität Menschen, die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, wie ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Und das setzt natürlich einerseits voraus, dass Menschen überhaupt berechtigt sind, zu kontrollieren, wie ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Da räumt die DSGVO den Menschen ja verschiedene Möglichkeiten ein. Sie können Auskunft verlangen, Löschung, sie können Widerspruch einlegen. Also die DSGVO gibt Personen diverse Kontrollmöglichkeiten an die Hand. Auf der anderen Seite bedarf es aus meiner Sicht natürlich auch die Fähigkeit, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und schlussendlich auch die Initiative, das umzusetzen. Ich würde sagen, das ist das, woran es möglicherweise in Europa noch mehr mangelt, dass viele Personen gar nicht wissen, was ihnen eigentlich für Rechte zur Verfügung stehen, sich möglicherweise auch nicht alle bewusst sind über den Umfang und sich dafür interessieren und dann nochmal ein geringerer Teil daraus überhaupt für sich selbst irgendwelchen Handlungsbedarf herleitet. Also insofern finde ich es auch wichtig, dass in die digitale Bildung investiert wird.
Liebe Lea, das war ein tolles Schlusswort. Ich danke dir vielmals, dass du für uns dieses Thema einsortiert hast und gesagt hast, was realistisch ist und was nicht, mit dem tollen Ausblick und auch mit dem Einblick, wie es in den Niederlanden eigentlich aussieht. Vielen, vielen lieben Dank für die tollen Infos und das schöne Gespräch.
Dir auch. Vielen Dank für das nette Gespräch, liebe Carina.
Ich hoffe, euch hat die Folge gut gefallen. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns auch sehr gerne eine gute Bewertung in eurer Lieblings-Podcast-App. Ihr könnt uns zum Beispiel per E-Mail erreichen unter hallo@dasu.law. DASU ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite www.dasu.law. Zur Redaktion gehören Lynn Böttcher und Carina Filusch. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinders. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu DASU hatte Axel Jörs. Bei der Konzeptionierung unterstützte uns Susan Stone. Das Cover hat Elen Baum gestaltet.